Hallo, herzlich willkommen zum Box-Podcast Nummer 91. Ich bin der Jan und heute ist dabei noch der Tommy. Hallo Tommy.
Hi.
Und ja, wir haben es mal wieder geschafft, eine Folge auszulassen. Es klappt bei uns leider im Moment nicht ganz so gut. Wir bitten dafür nochmal um Entschuldigung. Und wir machen heute in der Folge ein bisschen Rückblick auf die letzten zwei Wochen und schauen uns an, was jetzt am Wochenende ansteht. Und ich denke, damit fangen wir doch einfach ganz an. Oder habe ich was vergessen, Tommy?
Eigentlich nicht alles, gut.
Gut, also wir gehen ein bisschen zurück. Am 4. Oktober gab es in der USA eine Karte mit
Ranges Barthélemy war unter anderem auf der Karte, dann Vanes Matarossian gegen Willie Nelson. War ein extrem guter Kampf, der über 10 Runden ging. Und dann halt noch auch Show Sports hat halt auch als erstes Jed Bad Dawson gegen Tommy Carbenzi übertragen. Ja, fange ich gleich einmal an. Im Halbschwergewicht Jed Dawson wieder im Halbschwergewicht. Er war ja einen kurzen Ausflug im Supermittelgewicht gegen Andre Ward. Dann ja die frühzeitig überraschende K.O.-Niederlage gegen Aaron Stevens in der ersten Runde. Das war am 8. Juli 2013. Dann war es ein wenig ruhig um ihn, hat er ein Jahr gewartet, dann hat er gegen George Blades durch K.O. in Runde 1 gewonnen. Der Blades war übrigens schon im Ring mit Sold Erdai um die WM damals. Also vielleicht dürfte der einige Begriff sein.
Okay.
Gut, den hat er in der ersten Runde besiegt und dann, der Kampf gegen Tommy Carbenzi. Ich hatte den Kampf unentschieden. Vielleicht leichte Tendenz zu Jed Dawson. Bekam das oder nicht? Ich meine, im Endeffekt braucht er sich nicht beschweren. Es war ein verdammt enger Kampf und enge Kämpfe können halt einfach in beide Richtungen gehen. Diesbezüglich hat es halt jetzt einmal den Außenseiter in Anführungszeichen. Er hat das Urteil bekommen, Jed Dawson hat es dann erwischt dieses Mal. Er hat einfach mehr machen müssen. Carbenzi ist eigentlich nicht der schnelle Mann, konnte aber immer wieder Dawson durch die Innenbahn treffen, was mich echt gewundert hat, weil Dawson ja eigentlich schon bekannt war als guter Konterboxer und ja, mit solchen langsamen Leuten zurechtzukommen, ist er nicht. Er ist irgendwie seit der Niederlage gegen Ward. Ich möchte das nicht auf die Niederlage gegen Pascal festlegen, weil er hat dann immer noch Hopkins danach geschlagen, darf man nicht vergessen. Verdient geschlagen. Dann, ja, gegen Ward K.O. gegangen. Was mich gegen Ward geht, man halt nicht K.O., meiner Meinung nach. Das hat dann irgendwie doch.
Er verliert halt klar nach Punkten.
Habe ich gedacht, genau, nach Punkten gegen Ward zu verlieren. Ja, ist okay, mein Gott, passiert. Es war Andre Ward und nicht irgendwie Carbenzi, wie jetzt zuletzt. Dann gegen Stevenson in der ersten Runde K.O. gegangen. Ja, ich zweifle oder an seiner Einstellung. Ich meine, er war ja kurzzeitig auch im Cruisergewicht unterwegs. Jetzt ist er wieder ins Halb schwer. Es ist halt einfach eine schwere Motivationsfrage von Jed Dawson. Und der ist eigentlich weg vom Fenster. Er kann jetzt nochmal hoffen, dass er sich irgendwie zurückkämpft. Ich meine, er steht auf Platz 17 in der unabhängigen Rangliste noch gut da im Halbschwergewicht. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, klar.
Aber man muss halt sehen, von wo er runtergestürzt ist auf 17. Und da nochmal hinzukommen, wird extrem schwer, sich nochmal für einen WM-Kampf zu empfehlen. Durch so eine Niederlage wird extrem schwer. Also er müsste quasi schon gegen einen Topmann jetzt gewinnen, um sich da nochmal hinein zu katapultieren. Aber ob er das schafft, glaube ich nicht. Ich glaube, der Zug Dawson ist abgefahren, er ist 32 Jahre alt, ja, war Weltmeister im Halbschwergewicht. Ja. Wie gesagt, große Siege gegen Hopkins, gegen Tomasz Adamek, gegen einen gut aufgelegten Glenn Johnson, Antonio Tarver zweimal geschlagen. Ich meine, die Karriere im Großen und Ganzen ist gut, aber sein einziges Problem war halt, er war halt vermarktungstechnisch als Weltmeister halt auch einfach nicht der Hit. Ja, deswegen musste halt einfach solche Kämpfe machen, wie gegen.
Meinst du, dass er jetzt.
John Pascal in Kanada.
Meinst du, dass er jetzt eigentlich jetzt die Handschuhe an die Wand hängen sollte? Oder glaubst
würde
du. Das?
Nicht tun, würde er nicht tun,
denke also ich. Also wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre auf jeden Fall rumgeistern und.
Ich glaube ja, ich vermute.
Er wird jetzt. Wenn wir Pech haben, bis er 40 ist.
Ja. Aber er wird dann auf jeden Fall die Karriere nicht mehr herumreißen, denke ich einmal. Er wird jetzt, denke ich mal, länger pausieren, sich nochmal Gedanken machen. Und es ist ja oft so, dass durch Niederlagen, oder durch solche Niederlagen wie jetzt zum Schluss gegen solche Underdogs, dann nochmal eine längere Pause kommt und dann kommen sie nochmal zurück und sagen, ja, die haben alles umgestellt und so, dann denke ich immer, wird man ihn auf ESPN-Veranstaltungen sehen oder Fox Sports-Veranstaltungen. 8-Runde, 10-Runde bis hin dann irgendwann zum 12-Runde und dann eventuell nochmal den Title-Shot kriegen gegen einen Mann, der wo eventuell für ihn schlagbar ist. Ich denke mal, dass er auf jeden Fall nochmal angreifen wird, weil er hat sich ja nach dem Kampf als Clan-Sieger gesehen, konnte es absolut im Verständnis, dass er es unheimlich bekommen hat. Ich sag's nochmal, es war keine Robbery, du kannst es auch in 1000 geben, kannst es unentschieden machen, aber es ist halt einfach so. Die Zeiten sind halt einfach vorbei, wo der Dawson die knappen Urteile kriegt, weil er halt einfach kein Weltmeister mehr ist und schon Niederlagen hat. Ich meine, gegen Glenn Johnson, der erste Kampf war auch verdammt eng, kann man auch Johnson geben. Deshalb ist es halt eine Gerechtigkeit auf der einen Seite.
Ja, und es ist halt jetzt eine Karriere, die ihren Höhepunkt hinter sich hat und ja, jetzt langsam runtergeht, wie wir das bei vielen anderen Boxern auch schon erlebt haben.
Schlimm wird es halt erst, wenn der gegen solche Leute wie jetzt Tommy Carbenzi K.O. geht. Ist nicht passiert, aber dennoch, er hat ungewöhnlich viele Treffer gegen einen, ja, schon Boxer aus der zweiten Klasse nehmen müssen. Und wie schaut es dann aus gegen richtig gute Leute, so wie Kovalev? Will man sich gar nicht ausdenken. Deswegen ist es wahrscheinlich für uns natürlich als Boxfans selbstverständlich besser, wenn er die Boxer schon in den Nagel hängt. Aber da gibt es so viele Beispiele, wo das nicht tun. Und von dem her wird es tausend auch nicht tun.
Und ja. Hast du den Kampf, der auch noch auf der Karte war, Vance Matthews? Und
ja, Matarosian gegen Willie Nelson habe ich mir auch angesehen. Matarosian war ja auch ein Freddy Roach Kämpfer damals, wenn ich mich nicht recht täusche. War ein großes Talent, hat gegen Lara damals einen verdammt guten Kampf gemacht. War mal auf meiner Scorecard nach Punkte vorne, bis der Cut in der 9. Runde damals kam, da wurde er ausgewertet, der Kampf unentschieden. Ist ein Mann, der wo auf jeden Fall übers Kämpferische kommt, wo aber auch boxerisch jetzt nicht allzu schlecht ist und auch eine gute Workrate hat, eine gute Übersicht. Hat sich auch gegen Nelson meiner Meinung nach wirklich gut verkauft, war verdient. War nicht eng, war wirklich okay. Ist 97, 93 kannst du es wirklich haben in den 10. Okay. Hat super gemacht, hat den Sieg auch für seinen verstorbenen Ex-Promoter Don Goosen geholt, den hatte ihnen auch gewidmet, den Sieg. Und jetzt geht's für Matarosian in Richtung WM vielleicht nochmal, vielleicht gegen Andrade, der jetzt doch im Halbmittel bleibt, aber jetzt den WBO-Titel dann doch behalten darf, weiß ich jetzt nicht ganz.
So ein Rückkampf gegen Andrade dann, meinst du?
Eventuell, denke ich ja mal, denn also er ist auf jeden Fall ein Name, wo du gegen Alvarez stellen kannst, aber Alvarez hat jetzt gegen Glotti den Kampf abgesagt, weil man jetzt den Kampf gegen Cotto schon fix machen will. Deswegen, es sollte eine Verletzung angeblich sein, aber glaube ich nicht. Sonst hast du noch Weltmeister wie, ja, am Wochenende hat Cornelius Bundrage den Titel, für mich doch überraschend, gegen Molina geholt. Das wäre vielleicht eine Option. Und dann, ja, Lara ist noch eine Rechnung offen, war recht ansehnlicher Kampf. Vielleicht da nochmal. Oder Cemil Charlo oder gegen die Charlo-Brüder. Der kämpft jetzt gegen Andrade. Sehe ich gewinnen, Charlo gegen Andrade, ehrlich gesagt. Ja, also ist eine Menge offen, aber zum Kampf gegen Alvarez wird es nicht reichen.
Ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall klar, er hat sich jetzt wieder einen guten Top-10-Spot geholt. In einem leicht Mittelgewicht und damit hat er sich auch wirklich qualifiziert, um mal wieder
richtig
einen Weltmeisterkampf zu machen. Und gegen wen er den dann machen wird und ob es da noch einen Kampf dazwischen gibt.
Vermutlich geht schon Richtung WBO, weil er jetzt am zweiten Mal den Interconti-Titel der WBO verteidigt hat, dann geht schon auf den Kampfsieger Andrade gegen Charlo auf jeden Fall.
Ja.
Sonst, ich meine, auf WBO würde man jetzt krank sein, bestimmt Rang 3, Rang 2 mittlerweile, wenn jetzt sogar 1, vielleicht ist es sogar Pflichtherausforderer mittlerweile. Weiß nicht, ob das ein Eliminator-Bout war, ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube aber nicht. Aber er dürfte ziemlich gut gerankt sein in der WWO. Ein Kampf noch und dann ist er Pflichtherausforderer.
Ja, und ich meine, das hat er damit ja wohl auch verdient.
Ja, genau.
Dann würde ich jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Am Donnerstag, den 8. Oktober, hat in Australien Sam Soliman seinen Titel gegen Sherman Taylor verteidigt. Und was wir hier im Podcast schon gemeint haben, dass wir Sherman Taylor den Kampf gewinnen sehen. Und so ist es dann auch gekommen.
Hast genau, du den Kampf richtig
erlebt?
Ja, ich habe mir den angeschaut. Nochmal so als Ding, der Kampf war in den USA.
Oh, dann habe ich das falsch.
Naja, kein Problem. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen gehabt, ne? Okay. Der war in Mississippi. Der Kampf, der kam auf ESPN 2, ungewöhnlich am Donnerstag, für einen Kampf dieser ja, Klasse. Manche schimpfen darüber, das ist ja ein schlechter WM-Kampf, war mit so schlechten Teilnehmern. Finde ich jetzt eigentlich nicht so. Sicherlich ist Soliman alt. Taylor ist auch mittlerweile alt. Auch für seine Form, für seine früheren zu den Hopkins-Kämpfen spezifisch vor seine K.O.-Niederlagen. Die Leistung hat er sicherlich nicht mehr, aber dass er gegen einen Sam Soliman gewinnt oder gewinnen kann, war ich mir eigentlich schon sicher. Denn der Kampf war in den USA, dann Taylor kommt schon mit Leuten zurecht, die nicht wirklich punchen können. Soliman kann nicht punchen, Soliman macht viel.
Ja. Hat eine aber gute Workrate, das kann, genau, hat man auch gegen Felix Sturm deutlich gesehen.
Genau, und wenn du dich aber gegen Soliman bewegst, und Taylor kann sich bewegen, Taylor hat auch, die Beinarbeit ist okay und hat auch verdammt lange Arme. Taylor kann den auch weghalten, hat es am Anfang in der ersten Runde ganz, ganz gut gemacht und dann ist Soliman in den Kampf gekommen. Man muss sagen, bis zur sechsten Runde habe ich Soliman nach vorne gehabt. Aber dann hat sich Taylor das geholt einfach. Er hat einfach den Kampf umstellen können, das wo ihn Stummer, wenn gefehlt hat, er dann einfach mit der rechten Schlaghand durch die Innenbahn geschlagen, wenn Soliman kommen ist, und konnte auch den Jab etablieren. Das war ja so der Schlüssel, mit den Jab zu bringen, denn mit seinem langen Arm kannst du da einfach Soliman weghalten. Soliman kann nichts machen und Soliman ist halt einfach nicht der Schnellste und diesbezüglich ist halt der Jab einfach die beste Waffe und die Beinarbeit dazu, kombiniert mit der Beinarbeit. Und das hat Taylor einfach wunderbar gemacht, hatten dann anklingelt. Dadurch hat sich Soliman das am Bein verletzt, denn vorher war absolut nichts im Kampf. Braucht man keine sagen, das verletzt den Kampf, weil sechs Runden lang ist der optimal. Hat man nichts gesehen davon. Kann Taylor nichts dafür. Kommt durch einen Schlag, also ganz regelgerecht. Und dann kamen halt noch drei Knockdowns dazu und dann ist man halt einfach bei einer Decision von 116 zu 109, die ich dann auch gehabt habe.
Ja.
Und die einfach verdient Taylor zum Weltmeister nochmal gemacht hat.
Ja, ist auf jeden Fall.
Bisschen weiter ausholen noch, wo wir hier bei Taylor sind. Jetzt gibt es ja diesen Pflichtherausforderer, Hassan in Kiam. Der hat den Kampf gegen Curtis Stevens übrigens auch gewonnen. Durch Punkte. Ist ja aktuell jetzt Pflichtherausforderer von German Taylor. Aber da Peter Quillen nicht mehr Weltmeister ist bei der WWO, den er ja niedergelegt hat, da er angeblich für Matt Korobov nicht bereit war, zu dem Datum zu kämpfen, soll jetzt Al Heyman den guten Franzosen ausbezahlen, sodass der sich zurückzieht und dass Quillen gegen Taylor kämpfen kann. Ist eine große Nummer für den Barclays-Sender, kann man einen Triple-Header da machen, funktioniert auf jeden Fall. Ich denke mal, Quillen gegen Taylor lässt sich auch gut ansehen. Gibt da Taylor immer noch Chancen, auch wenn viele sagen, der ist Schott und so, aber ich meine, Taylor ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und was hat Quillen denn schon wirklich bewiesen in seiner Karriere? Connection, ja, es war okay. Gegen Rosado war er extrem angeschlagen, hatte Glück, hatte meiner Meinung nach Glück mit dem Cut, denn der Kampf war enorm, also enorm in die Richtung von Rosado, seit er den in der sechsten Runde angelingelt hat. Und vorher, ja gut, gegen Incham hat er gewonnen, weil er ihn halt dreimal am Boden gehabt hat, sonst hat er jede Runde verloren. Und gegen einen alten Ronald Wright, sonst war da auch nichts groß in der Karriere und man sollte den Quillen einfach nicht überbewerten. Ich möchte jetzt sagen, dass Taylor gegen Quillen gewinnt, aber so deutlich für Quillen, wie es einige so einbilden, wird es nicht werden. Ja, für Soliman geht es jetzt ganz einfach weiter, kann ich sofort beantworten, da gibt es nächstes Jahr den Kampf gegen Danny Agee.
Ja, klar.
In Australien, das ist das Beste, was beide machen können. Funktioniert in Australien wunderbar bei Pay-Per-View. Beide haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Und ich traue mir jede Wette machen. Ich habe noch nichts gehört, dass irgendwie der Kampf stattfinden soll, aber bin mir ziemlich sicher, weil das ja. beide eigentlich die logische Konsequenz, wo sie ziehen müssen nach ihren Niederlagen, und lässt sich halt in Australien wunderbar verkaufen.
Glaubst du eigentlich, dieser Titel wird irgendwann mal erfolgreich verteidigt werden in den nächsten Jahren? Der hat ja jetzt schon eine ganze Reise hinter sich. Hat Sim Soliman Felix Sturm besiegt, Sturm hatte dann Darren Barker, glaube ich, besiegt. Barker hatte wen besiegt? War das
Gil? Barker war gegen Gil, ja.
Dann hatte Gil hat den Titel ja auch schon von Sturm bekommen gehabt.
Genau, Silvester alles hat ihn auch inne gehabt, ja.
Also das ist ja der. Richtig. Ich glaube, auf dem Titel lastet echt ein Fluch.
Ja, aber den hat sich ja jetzt kein geringer als Al Heyman schon geangelt.
Ja.
Und ich denke mal, der Pirat Al Heyman wird den Titel von seiner Yacht oder seinem Schiff, besser gesagt, oder seinem Frachter nicht mehr heruntergeben, sondern da wird er jetzt vielleicht ein, zweimal noch den Besitzer wechseln und dann gibt es einfach Safety-Titel-Verteidigungen in Zukunft.
Ja.
Das heißt, gewinnt der Quillen gegen Taylor, wird Quillen nach wie vor wieder Gegner kämpfen, die wo okay sind, aber auch nicht mehr. Gewinnt Taylor, muss man sehen. Vielleicht eine Vereinigung gegen Danny Jacobs, was jetzt, wobei ich Jacobs ja als absolute Nummer 2 im Mittelgewicht sehe. So der einzigste, wo ich auch Chancen, kleine Chancen gegen Golovkin einräume. Ja, Taylor ist halt im Moment der Titelträger, aber auch der Gejagte, und ja, irgendwann würde er halt erwischt werden. Vielleicht schon von Quillen, man weiß es nicht.
Ja.
Aber es ist halt einfach, ja. Für den Taylor halt sicherlich nochmal ein guter Verdienst, aber ja, man hat auf jeden Fall mit dem Taylor die Zukunft. Man plant mit dem Taylor nicht langfristig als Weltmeister, meiner Meinung
nach. Also damit kann man nicht rechnen. Ich meine, mit Soliman konnte man auch nicht langfristig rechnen. Und ich glaube, Barker und Felix Sturm waren die letzten, wo man eigentlich gedacht hat, die halten den jetzt mal wieder länger, und dann haben sie ihn doch beim ersten Mal wieder verloren.
Genau. Richtig. Dann auf der Card war noch Andrew Durell. Der zeigt jetzt wieder mehr Aktivität. Gott sei Dank. So viel Talent, viel besser wie sein Bruder, meiner Meinung nach, im Halbschwergewicht unterwegs. Hat gegen Nick Brinson durch Stoppage in der vierten Runde gewonnen. Hat einen super Abfang mit dem linken Haken und dann mit dem rechten Aufwärtshaken. Das ist halt Andrew Durell, wenn er halt kämpft und schlägt, das sieht schon echt gut aus. Vielleicht kämpft er jetzt gegen den Sieger, wäre für mich auch eigentlich der logische Schritt. Gegen den Sieger, wo Chad Dawson bezwinge. Nächsten Kampf gegen Tommy Kampinji. Und dann geht es auch Richtung größere Kämpfe. Wenn Andrew Durell am Ball bleibt, 100% glaube ich es noch nicht, aber ich hoffe es einfach, dann geht auf jeden Fall noch was für ihn. Der war auf der Karte. Also war es zwei. Ja. Das Co-Main-Event.
Ja. Aber ich denke, dann geht man noch ein bisschen weiter. Am Samstag, 11. Oktober, gab es eine Karte in Mexiko. Auf der hat Carlos Molina gegen Cornelius Bandrage gekämpft. Du hast schon erwähnt gehabt, wer der Sieger war.
Ja, Bandrage. Ich habe mir den Kampf angesehen. Mit dem mexikanischen Kommentator. Wunderbar.
warst du wenigstens neutral und wurdest nicht beeinflusst, wer der Sieger sein wird?
Nö, ich habe... Nee. Da habe ich zum Glück wenig verstanden. Vom Mexikaner. Nee. Unterm Strich wundert es mich, dass Bondrage das durchzogen hat. Ich weiß nicht, was mit Molina los war. Er wurde echt viel getroffen. Hat getroffen, war auch zweimal am Boden. Bondrage hat es wirklich wunderbar gemacht. Er war verdammt gut eingestellt. Geht dahin mit seinen 41 Jahren. Gegen Molina kämpft ja sowieso keiner gern in den USA. Aber dann kämpft er gegen Molina noch in Mexiko.
Ja, so ist es dann.
Und haut den halt einfach weg. Oder was heißt einfach weg? Besiegt ihn halt einfach verdient. Der kriegt in Mexiko das Urteil. Also du musst ja schon mal... Ist ja schon mal nicht so schlecht, in Mexiko Urteil zu kriegen. Ja, war verdammt gut eingestellt. Molina... Ungewohnt... Schwach in der Defense. Was aber vielleicht auch am Bundridge liegt, da der verdammt gut eingestellt war. Der hat ihn wirklich, also, wirklich mit links vorbereitet, mit rechts durchgezogen. Auch wenn Molina kommen ist, ist der auch die Wege gut abgeschnitten. Hat sich echt wirklich wunderbar vorbereitet, der Bundridge. Und meiner Meinung nach schon ein bisschen überraschend auf jeden Fall den Titel gesichert.
War. Ja, damit hat echt keiner gerechnet gehabt, aber.
Ja, muss man sich nicht unbedingt nochmal reinziehen, aber. Ja, war ganz okay auf jeden Fall.
Ja. Gut. Ich gehe dann einfach direkt weiter nach Großbritannien. Dort hat. War der Hauptkampf Lee Selby gegen Joel Branka. Oder so ähnlich.
Ja.
Den hat Lee Selby, wenn mich nicht alles täuscht, klar gewonnen. Dann der einzige Kampf, den ich mir die letzten zwei Wochen mal angeschaut habe, war auf der Undercard das Schwergewicht Supertalent Anthony Joshua gegen Dennis Buckdorf. Und ich fand den Kampf ziemlich beeindruckend. Also Dennis Buckdorf ist ja ein relativ guter Journeyman, der hält deutlich was aus normalerweise, der kann ein paar Runden auf jeden Fall aus den meisten Leuten rausholen. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, war der Kampf gegen Manuel Char vor einem guten Jahr das erste Mal, wo er wirklich frühzeitig abbrechen musste und mit einer Handverletzung damals. Und Joshua hat ihn irgendwie dann in der zweiten Runde schon den Schiedsrichter dazu gebracht, den Kampf abzubrechen, und das war beeindruckend. Also damit habe ich echt nicht so gerechnet gehabt. Also es war klar, Joshua gewinnt den Kampf wahrscheinlich auch irgendwie frühzeitig, so 6. bis 8. Runde, der war auf 10 Runden angesetzt, aber also das hat mich echt sehr überzeugt, was ich da gesehen habe. Hast du den Kampf gesehen?
Das war der einzigste Kampf, wo ich in den letzten Wochen nicht gesehen habe. Weil es halt einfach auch meiner Meinung nach so klar war, und ich weiß gar nicht, was ich um die Zeit gemacht habe. Ich hab ihn nicht gesehen.
Ja, nee, es ist ja auch.
Ich hab gelesen, dass er doch so die Runde gewonnen hat und da Buckdorf irgendwie eine Kraftverletzung schon gehabt hat über den linken Auge in der ersten Runde. Und ja, ich meine, Buckdorf hat keine Ambitionen mehr, um irgendwas zu reißen im Boxen.
Ja, das ist natürlich auch klar. Er
geht halt dahin, kämpft gegen Joshua, und wie es eigentlich schon gemacht hat, kassiert er nochmal sein gutes Geld. Oder einigermaßen gutes Geld. Für Joshua ganz gut. Bekannter Mann im Rekord, 9. Kampf.
Ja.
9. Sieg, 9. vorzeitig, und jetzt geht's dann gegen Michael Sprott.
Ja.
Ja, und Schritt für Schritt dann in die richtige Richtung, ist okay.
Also Joshua ist ja jetzt bei Boxrec auf Platz 22 gerankt. Und das heißt, eigentlich muss er jetzt anfangen, wirklich gegen Top 25 Leute zu kämpfen.
Genau, Sprott also ist ein solider, guter Mann. Ich würde sagen, Sprott gewinnt gegen Eilig sowie gegen Buckdorfer in einem 12-Runden-Kampf mittlerweile.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Sprott ist wirklich okay. Sprott ist abgebrüht, aber ich weiß nicht, wie motiviert er sein wird gegen Joshua. Ich glaube nicht, dass da viel entgegenzusetzen hat, aber Sprott ist immer für Überraschung gut, wird er gegen Joshua natürlich nicht schaffen, aber ja. Ich meine, Sprott ist wirklich ein schlechter, und den in Rekordern zu haben im 10. Kampf ist jetzt auch nicht wirklich ein schlechter.
Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich stark, also ich habe das Gefühl, der wird relativ schnell entwickelt, der Joshua, im Vergleich. Also ich finde, jeder der Gegner, gegen den er in letzter Zeit gekämpft hat, ist zum Beispiel besser als alles, was wir von einem Deontay Wilder zu dem Level gesehen haben, der ja jetzt
irgendwie als groß. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man es so mit den 9. Kämpfen vergleicht, und so selbstverständlich. Ist denn der Buckdorf wirklich besser wie Jason Gavin zum Beispiel? Und Jason Gavin besser wie da im
30. Also ich glaube, selbst der 25. und der 30. Kampf waren da noch nicht so. Ja. Na gut, der 30. glaube ich.
Nein, Joshua muss sich auf jeden Fall noch beweisen, auch gegen Leute, wo er was einstecken muss.
Ja, also es gibt
sagt jetzt immer der Olympiasieger und so, aber man darf halt nicht vergessen.
Ja.
Man muss
also
ein bisschen kritisch sehen.
Also an dem Ringside war wohl am Wochenende dann auch David Price, der wohl auch gesagt hat, dass er gerne nächstes Jahr gegen Joshua kämpfen würde und ihm dann mal zeigen würde, wie es ist, gegen jemanden, der richtig gut ist, zu kämpfen und der auch mal richtig was austeilen kann.
Okay.
Und gut, das ist dann ein Kampf, wo ich mir schon vorstellen könnte, der wird spannend und der wird mit einem K.O. enden. Aber ich glaube auch, dass Wird ja, nicht gut ausgehen für David Price ausgehen. Aber das ist jetzt mein Bauchgefühl. Also ja, da kann alles passieren. Auf jeden Fall, das ist so einer der Kämpfe, die gerade in Großbritannien dann wieder
ja,
so,
nein, auf jeden
so
Fall
ein halt großes Lokalduell sein können. Genauso wie jetzt Tyson Fury und Chisora ein großes Lokalduell
ja,
sind.
Ja, Tyson Fury oder Chisora-Kämpfe muss Joshua auf jeden Fall schon ein wenig was machen.
Ja.
Da hat er bis jetzt so wenig angeboten dafür. Er kann sich auch auf den Olympiasieg nicht ausruhen, den er meiner Meinung nach schon geschenkt gekriegt hat.
Ja.
Nach wie vor, aber ja.
Also ich bilde mir zumindest ein, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, doch auch deutliche Verbesserungen wahrnehme. Und,
ja, das
und
ist
wenn ich dann auch, die meisten Boxer sind dann ja doch eher sehr selbstbewusst nach so einem Sieg und bei ihm sehe ich immer, ich hätte noch das besser machen können und das besser machen können und das zeigt
ja,
mir halt auch,
dass... Ja, aber das zeigt halt schon Klasse und solche Boxer entwickeln sich halt einfach.
Genau, das meine ich ja auch. Da ja, habe ich das Gefühl, der hat noch Potenzial weiter zu wachsen und der ist ja auch der sorgt auch selbst dafür, dass er das auch tun wird.
Das ist richtig.
Also für jemanden, der jetzt in dieser frühen Phase von seiner Profikarriere ist, finde ich es immer wieder gut. Aber dann würde ich jetzt schon in die Vorschau wechseln, weil wir gerade beim Schwergewicht sind. Am 16. Oktober, das ist aus unserer Sicht morgen, der Donnerstag, wird Joseph Parker gegen German Williams kämpfen. In Neuseeland. Und Joseph Parker ist ja auch eine weitere dieser großen Schwergewichtshoffnungen.
Das australische Schwergewichtstalent, ja, hat auch, ich glaube, Franz Botha schon im Rekord, den er vorzeitig rausgenommen hat. Brian Minto in der 7. Runde. Also ist auf jeden Fall 1,93 Mann, ist jetzt nicht allzu dick. Ist eigentlich relativ, ja, relativ normal für einen Schwergewichtler, was jetzt nicht selbstverständlich ist heutzutage. 22 ja, Jahre jung, darf man auch nicht vergessen. Bestreitet seinen 11. Profikampf jetzt, wie gesagt, gegen Sherman Williams. Ein Amateur-Background, einen großen hat er nicht. Kommen wir mal auf Williams zu sprechen. Schwergewichtler mittlerweile auf Platz 95 im Schwergewicht. Der Mann aus den Bahamas, wunderbar in den USA. Hat mit Robert Helenius schon gekämpft, hat den Kampf nach Punkten verloren, 2012. War mit Manuel Char schon im Ring, hat auch gegen Char durch Punkte verloren. Gegen Chagayev durch Punkte verloren, gegen Ty Filz durch Punkte verloren. Also eher schwer auszunocken, wie wir feststellen. 13 Niederlagen, davon nur eine durch Knockout. Das war gegen Robert Davis aus dem Jahre 1999.
Ja, der ist also, halt ja schon
ein
paar Tage alt.
Ja, auf jeden Fall darf man da gespannt sein, ob Parker den vorzeitig schlägt oder nicht. Dass Parker den Kampf gewinnt, vermute ich schon.
Ja, das sehe ich ähnlich.
Ja, da Williams jetzt nicht die übermäßige Schlagkraft hat, sehe ich ja Parker schon gewinnen. Ob es jetzt vorzeitig wird,
das ist, bleibt abzuwarten.
Bleibt wirklich abzuwarten. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, nein. Aber es ist eine 12-Runde.
Da ist relativ viel möglich. Es geht ja auch um irgendwelche Lokaltitel.
Ja.
Oder regionalen asiatischen Titeln. Und das ist schon... Also es ist schon kein schlechter Kampf für einen Donnerstagabend. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass der als Pay-Per-View läuft, der 40 australische Dollar kosten soll, dann ja, würdest du wahrscheinlich sagen, den willst du dir wahrscheinlich nicht kaufen, oder?
Nee, aber man muss halt einfach sagen, die Australier sind da schon verrückt, wenn es um interne Duelle geht. Und ja, für Australier würde auch nicht sagen...
Beziehungsweise Neuseeländer.
Oder Australier würde auch nicht sagen, ich zahle jetzt halt 40 Euro für Stumm gegen Stieglitz. Ne? Ja, ich meine, obwohl das natürlich vom Stellenwert her besser ist, aber in Australien und in Neuseeland ist halt nicht allzu viel Boxen, ist schon rar.
Ja.
Wenn da halt was ist, dann halt ist es wie ein Feiertag und ja, ist okay, dann sollen sie es als Pay-Per-View verkaufen, wenn es funktioniert, dann ja, klar.
So, dann kommen wir zur wichtigsten Karte der nächsten Zeit eigentlich und das ist Antonio Rubio gegen Gennady Golovkin in den USA. Wo auch noch ein paar andere bekanntere Namen auf der Karte drauf sind. Und
ja,
Donaire kämpft gegen Walters. Edwin Rodriguez kämpft gegen Acea Augustama, den kenne ich jetzt offen gesagt nicht, den zweiten Namen, und Markus Reis kämpft gegen Abraham Hedden. Also das ist eine Karte am Wochenende, die man sich anschauen kann, aber
genau,
eigentlich auch klar ist, wer gewinnen wird.
3 Uhr live auf Sat 1 kommt, ist der zu sehen, auch auf ran.de. Edwin Rodriguez, gehen wir mal ganz kurz ein, damals gegen Andre Vordenring vor einem Jahr durch Punkte verloren, ist ein echt guter Mann, der hat auch damals in Monaco völlig überraschend in der ersten Runde den Denis Kravchev K.O. geschlagen, ist wirklich ein Top-10-Mann im Supermittelgewicht, kämpft jetzt gegen Ace Augustama. Ja, das ist auch ein Mann aus Haiti, der 17 Kämpfe hat, beziehungsweise 17 Siege aus 18 Kämpfen, und hat darunter ja eher unbekannte Leute geschlagen. Und hier als Vergleich gegen Denis Kravchev, den der Edwin Rodriguez geschlagen hat, verloren. Also kann man schon ungefähr wissen, welche Stellenwert der Kampf hat. Dann im Federgewicht extrem interessanter Kampf, Nonito Donaire gegen Nacholas Walters. Ja, Donaire nach seiner Niederlage gegen Guillermo Rigondeau ja nicht mehr in, ja, hat mir auf jeden Fall nicht mehr so gefallen. Das gegen Dachinian war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der war nach Punkte hinten gelegen, ne, nach 9 Runden. Und ja, das war 10 Runden, hat er also wegen Glück gehabt.
Ja.
Und im letzten Kampf, okay, ja, der Kampf war halt einfach
so, geht's
schon auf seiner Seite, dann ist er gestoppt worden durch einen Cut, und jetzt gegen Walters. Walters hat mich schon extrem beeindruckt durch den Sieg über Dachinian. Das war eine Zerschraubung in 5 Runden. Den hat er, glaube ich, 2 oder 3 Mal am Boden gehabt. Kann recht hart hauen. Also, ich sage mal so, wenn Donaire es wieder schafft, in die alten Stärken zu kommen, dann könnte er den Kampf auf Punkte für sich entscheiden. Schafft er das nicht, kämpft er so wie Dachinian, geht er wird er verlieren. Also durch Punkte oder durch K.O. ist alles möglich. Für mich ein 50-50 Kampf im Moment, und ich wüsste nicht, für wen ich im Moment stimmen sollte. Mein Gefühl sagt mir vielleicht ein bisschen eher für Donaire, aber
okay,
ohne Gewehr.
Alter, hätte ich jetzt bis jetzt gedacht, dass das ein Kampf ist, wo klar wäre, dass Donaire den Kampf gewinnen wird. Das ist aber eine. Also wie gesagt, das war mein bisheriges, was ich über den Kampf so wahrgenommen habe.
Schau doch mal Walters gegen Victor Hinnen auf YouTube an, bloß die Highlights.
Gut, das ist eine gute Idee.
Es ist auf jeden Fall, das ist es wert, also das ist keine 10 Minuten verlorene Zeit, das ist investierte Zeit.
Gut.
Ja, dann kommen wir zum Hauptkampf im Mittelgewicht, Golovkin gegen Rubio. The Mexican Style schimpft sich der Kampf. Ja, das Ganze im Hasen, im StubHub Center ausverkauft. Wahnsinn, muss man sagen. Respekt an Golovkin, er hat wirklich sich einen Namen gemacht.
Und das ist jetzt ja auch wirklich verdient. Ich meine, ja, spektakuläre Kämpfe, spektakuläre K.O.s, was will man mehr? Ist das, was man sehen will, wenn man Boxer schaut.
Ja, Rubio ist ein verdammt guter Mann, kann viel einstecken. Man hat es ja damals auch gesehen, dass er solche Kämpfe wie gegen David Lemieux gewinnen kann, aber es gibt halt auch so Kämpfe wie gegen Chavez Jr., wo er verlieren kann. Ja, wenn er gut einsteckt, und die Frage ist einfach nur, wann kann Golovkin den K.O. schlagen? Kann er das frühzeitig machen? Oder, ja, wird es wirklich ein Mexican-Style, der Kampf? Glaube ich eher nicht. Glaube ich, das wird ein einseitiger Style. Ich vermute mal, dass der Golovkin bis zur 6. Runde den Kampf entschieden hat. Wüsste jetzt nicht, wie Rubio dem entgegensetzen sollte. Okay, gut, man kann immer sagen, er trainiert jetzt mit Garcia. Und Garcia schafft es halt immer irgendwie, die Kämpfe dann spannend zu machen mit seinen Taktiken, seine Anweisungen. Aber nee, da fehlen einfach die sogenannten Werkzeuge in dem Kampf für Rubio. Und Golovkin hat einfach, kann alles besser, ist noch härter. Das Publikum wird auch mehr für ihn sein. Es spricht alles von Golovkin, und das wird er sich nicht nehmen lassen. Für größere Aufgaben K.O. Golovkin bis zur 6. Runde.
Ja, ich glaube, alles andere ist unrealistisch. Ich meine, ich habe mir auch mal kurz die Wettquoten für den Kampf angeschaut und.
Ja, irgendwie.
Und Rubio hat irgendwie eine 17er-Quote. Da hat selbst Leapai gegen Klitschko eine bessere Quote bekommen bei den Buchmachern.
Ja, und der Kampf ging ja doch einseitig zu Ende. Mit drei Schlägen von Leapai.
Ja. Ja, unglaublicher Kampf. Nee, ich glaube, ansonsten wäre am Wochenende noch die Karte Tony Thompson gegen Odlania Solis der Rückkampf gewesen. Die ist aber durch eine Verletzung von Odlania Solis erstmal verschoben worden.
Genau, auf den 22. November.
Gut.
Findet am 22. November nach wie vor in Düsseldorf statt.
So, ansonsten gibt's. Wir haben jetzt 2 Wochen wieder eine Pause gemacht, da hat sich einiges an Neuigkeiten ergeben. Ich denke, da können wir jetzt nochmal drüber gehen. Eine der interessantesten Sachen ist bei dem Kampf, also wie das Schwergewicht, mein Lieblingsthema. Deontay Wilder soll ja jetzt irgendwann gegen Steven kämpfen als Pflichtherausforderer. Und da gab es jetzt ein Angebot von 2 Millionen US-Dollar und das ist abgelehnt worden von Wilders Manager, Promoter, Al Heyman, also der nennt sich ja offiziell Advisor, was der macht, also Berater. Und der scheint Wilder wohl so sehr mit Verträgen zugeknüppelt zu haben, dass der für den entscheiden kann, dass er diesen Kampf nicht macht. Für das Geld, weil ich glaube, Jay-Z, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein recht bekannter Rapper, der relativ viel Geld hat, der will ins Boxen einsteigen und im Prinzip versucht Al Heyman gerade das zu verhindern. Und deshalb hat er das verhindert, dass dieser Kampf zumindest durch dieses Gebot zustande kommt. Und dann sieht man, was sich jetzt ergibt, aber im Prinzip kann man sagen, eventuell kann man jetzt Wilder auch nicht mehr ganz so ernst nehmen, noch so eine
Nein, nein,
Geschichte.
das kann man nicht mehr. Nee.
Also eigentlich.
Dazu bieten die zu wenig an.
Also da muss jetzt wirklich wieder was kommen, um das nochmal gut zu machen. Ansonsten ist der Name wirklich beschmutzt, um es mal so zu formulieren. Anders kann ich es kaum sagen. Ja, bleibt mal gerade noch im Schwergewicht. Es gab mal wieder Neuigkeiten von Shannon Briggs, der auf einem großen See letzte Woche Wladimir Klitschko mehr oder weniger gejagt hat mit
Where you
Wladimir.
go, I go. Where you go, I go, Champ. You mad, Champ. Ja, grausam.
Das ist so. Also Wladimir Klitschko hat mit einem Surfbrett sich mehr oder weniger über einen See bewegt. Das ist im Prinzip eine ab und zu vorkommende Trainingsübung. Und Shannon Briggs ist mit einem Boot, also mit einem Motorboot um ihn herumgefahren und hat ihn am Ende zum Kentern gebracht. Und das war schon. Es ist mal wieder eine dieser Reizthemen. Und ich weiß nicht, wie lange. Also, da gibt ja nach wie vor die zwei Theorien, dass das zum Aufbau eines Kampfs zwischen den beiden dienen soll, dass das mit den Teams abgesprochen ist. Oder dass der Briggs das, wie es offiziell ja aussieht, macht, um irgendwie diesen Kampf nur zu erzwingen und Wladimir den wirklich nicht will. Und wenn Wladimir den Kampf wirklich nicht will, dann sollte er jetzt mal so langsam dafür sorgen, dass sich dieser Typ nicht in seiner Nähe aufhalten darf.
Ja,
Da gibt es ja
richtig.
Rechtsmittel, um das auch zu lösen.
Ja,
Und der muss dann
natürlich.
halt auch mal eine Nacht im Gefängnis verbringen, wenn das nicht besser wird. Aber da das nicht passiert, glaube ich so langsam wirklich, das ist ein abgekartetes Spiel, wo am Ende dieser Kampf rauskommen soll, wo es nochmal einen großen Payday für Shannon Briggs geben soll und dann kämpft Klitschko nächstes Jahr im Mai oder so irgendwann dann gegen Shannon Briggs. Was ich nicht so toll finde, by the way. Weil da ist völlig klar, das ist ein sehr, sehr einseitiger Kampf, Der wird wahrscheinlich genauso noch schlimmer für Shannon Briggs ausgehen als der erste Kampf, als der Kampf gegen Vitali Klitschko, wo er ja einige Zeit im Krankenhaus war. Andere Neuigkeiten sind, Danny Garcia und Victor Prostol sollten jetzt eigentlich ihre Pflichtherausforderung, Schrägstrich Verteidigung demnächst machen und die haben jetzt sich wohl noch geeinigt, dass sie irgendwie einen Kampf zwischendrin machen, also beide machen eine freiwillige Verteidigung nochmal, bevor es zu diesem Kampf kommt. Und ja, es geht wohl darum, einer von den beiden wird verlieren und davor will man nochmal ein bisschen Geld abkassieren.
Schätze ich mal. Wo ist das schon eher vor Kassier ausgeht, glaube ich. Aber,
okay. Ja. Ja, dann mal wieder Neuigkeiten von Sauerland. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt.
Schon Pablo Hernandez, oder?
Gegen ja, erstmal, die erste Sauerland-News ist natürlich eigentlich, die haben jetzt den Vertrag mit Sat1 abgeschlossen. Das ist seit der letzten Box-Podcast-Folge passiert. Weißt du da genaueres, was passiert ist? Ich habe mitbekommen, dass sie in Zukunft mit Sauerland, mit Sat1 zusammenarbeiten werden.
Dann Vertrag mit Sat1, wo es dann auch Stallduelle geben wird. Machen irgendwie 6 Kampfabende im Jahr oder 8 sogar. Und können halt dann irgendwie Abraham gegen Sturm und solche Kämpfe sind dann halt einfach möglich. Ja. Sauerland ist jetzt vollkommen bei Sat1, Hook nicht mehr bei Sauerland. Gibt es zwar nur einen kleinen Rechtsstreit, aber das läuft alles auf eine Trennung hinaus und dann wird man Hook auf der ARD sehen in Zukunft. Und die Sauerländer Abraham, Bremer, Hernandez und Co. auf Sat1 plus ja. Golovkin plus Sturm plus Stieglitz-Lage. Also Sat1 ist der größte deutsche Boxsender und finde ich auch, ja, ist
ja, ich meine, sie haben ja einiges dafür getan. Das muss man denen jetzt auch mal ehrlich anrechnen. Und ich glaube, ohne Sat1 gibt es in Deutschland nur noch Klitschkurs im Fernsehen zu sehen. Ja. Und irgendwelche Eurosport-Veranstaltungen, über die wir mal lieber schweigen. Ja. Und ja, noch, und eine dieser Sauerland-News ist jetzt, dass Juan Hernandez seinen Titel gegen Ola Afolabi verteidigen wird. Und
Afolabi Anfang zum 4. Mal dann im Sauerland. Oder zum 5. Mal.
Ja. Also, ja, das wird Anfang Dezember, glaube ich, passieren. Ich glaube, am 3. Dezember oder so. Ja. Ansonsten auch noch ganz interessant. Wir sprechen ja ab und zu davon, dass wir gerne faire Kämpfe sehen oder ehrliche Kämpfe sehen, wo wirklich zwei gleichwertige Gegner gegeneinander antreten. Und da ist jetzt Brandon Rios gegen Mike Alvarado World War 3 angekündigt. Also sie werden zum 3. Mal aufeinandertreffen und das soll am 20. Dezember kurz vor Weihnachten stattfinden.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch ein spannender Kampf, wo man wieder nicht sagen kann, wer den gewinnt. Und wer auf Slugfest steht, also auf wirklich harte Kämpfe, wo beide sehr viel aus und und wo beide viel einteilen und viel austeilen, das ist genau der Kampf, den man da sehen will. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist für die Kämpfer, weil beide ja schon an Sprachproblemen leiden, wenn man sich die Interviews anhört.
Naja.
Nochmal kleine Schwergewichtssache. Eddie Hearn, der Promoter von Anthony Joshua, der möchte, dass Joshua nächstes Jahr im Winter dann gegen David Haye antreten soll, was auch ein großer britischer Kampf sein könnte. Ich glaube nicht, dass der Kampf kommt.
Ich glaube auch nicht, dass Haye jetzt aber bei Al Haymon ist und ganz andere Sachen vorhat.
Tja. Ansonsten gibt's wohl die Thematik, dass sich die großen Boxorganisationen WBC, WBA und IBF darauf geeinigt haben, dass sie demnächst mit einem neuen Punktesystem die Boxkämpfe versuchen wollen zu bewerten, nämlich dass knappe Runden in Zukunft nicht 10-9 bewertet werden für einen der Kämpfer, sondern nur noch 10 und 9,5. Also so eine Art Halbpunktesystem soll dann kommen, was dann enge Kämpfe nochmal enger zusammenrückt. Ich weiß nicht, ob das viele Probleme beim Boxen löst, weil ich glaube nicht, dass das... Also das macht die Runden dann enger,
ob sie
aber...
Ob überhaupt durchsetzt, ist ja die andere Frage. Ja. Wir müssen ja auch die Promoter und so mitspielen.
Ja, aber es ist eine interessante Idee. Ja, aber ich bin nicht so wahnsinnig stark überzeugt, aber vielleicht kann uns dann demnächst Malte noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das genau funktionieren soll.
Es gibt ja das schon, gibt's ja schon, aber es machen halt wenig Punktrichter.
Ja.
Es sind Frauenboxen immer wieder mal, aber...
Na gut, ich glaube, das war's im Moment an Neuigkeiten. Oder hast du noch was zu ergänzen? Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und wie immer, uns gibt's auf Facebook, auf boxpodcast.de. Ihr habt die Möglichkeit, uns über iTunes zu abonnieren. Und wenn ihr uns über iTunes abonniert, dann hinterlasst uns doch auch mal einen Kommentar oder beziehungsweise eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns sehr weiter, damit auch andere Leute erfahren, dass es diesen Box-Podcast gibt.
Es gibt noch eine Frage, wo einer gestellt hat. Und zwar, das ist schon ein bisschen her, wenn wir die natürlich logischerweise beantworten. Und zwar, hallo Box-Podcast-Team, meine Frage, wenn ein Joker, sage in seiner besten Zeit gegen Gennady Golovkin den Top von boxen würde, wer würde eurer Meinung nach gewinnen?
Wer gegen Gennady Golovkin? Ich habe den Namen nicht verstanden.
Joe Calzaghe, der ehemalige Superchamp im Supermittelgewicht, auch Champ im Halbschwergewicht, über andere gegen Roy Jones gewonnen und gegen Hopkins, auch wenn die ein wenig out of prime waren, aber ja. Im Supermittelgewicht damals die absolute Nummer 1, auch Siege über Kessler. Oh, in Deutschland dann auch zum Beispiel Mario Fight K.O. geschlagen und zweimal gegen Fight gewonnen. Kämpfe gegen Bika gewonnen, gegen Robin Reed, also waren schon einige große Namen dabei, ungeschlagen natürlich als Champ abgetreten, gegen Golovkin, ja, ist ein schwerer Kampf. Ich meine, Golovkin muss dadurch ins Supermittelgewicht gehen. Golovkin ist ein relativ großgewachsener Mittelgewichtler, gegen einen Rechtsausleger, gegen einen schnellen Rechtsausleger, gegen einen variablen Rechtsausleger wie Joe Calzaghe, ja, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, aber Calzaghe wird auch keinen so verdammt gut effektiven Kämpfer wie Golovkin mit einer brachialen Schlagkraft gekämpft. Oder natürlich hat er schon gute Leute gehabt, aber die waren halt schon, ja, man muss schon sagen, auch so, ja, älter Semester mittlerweile. Oder damals halt. Wenn man so denkt, wie der gegen Robin Reed. Robin Reed war ja wirklich noch okay. Also war schon ein guter Mann. Aber dann halt die Kämpfe gegen Byron Mitchell, ja, Charles Brewer, ja, Richie Woodall, Omar Shaker. Gut, Omar Shaker war. Chris Eubank war auch schon alt damals, den er geschlagen hat. Aber Chris Eubank war zum Beispiel einer, der konnte halt auch hinlangen, also extrem hinlangen, so als gegen Golovkin. Ich sage, Calzaghe hätte im Kampf nach Punkten gewonnen, meiner Meinung nach.
Ja, aber es ist wahnsinnig schwer, da wirklich was Klares zu formulieren, weil es sind einfach zwei Kämpfer aus unterschiedlichen Zeiten und ich meine, wir können uns jetzt auch drüber streiten, ob Muhammad Ali gegen Wladimir Klitschko gewinnt. Das ist alles witzlos, weil es diese Kämpfe nicht geben wird. Und ja, ich würde es vielleicht leicht bei, also ich würde vielleicht einen späten K.O. durch Gennady Golovkin mir vorstellen können in so einer Situation. Also in der 11., 12. Runde, aber wenn es nach Punkten geht, wird wahrscheinlich sein Gegner siegen.
Ja.
Das ist jetzt mein Bauchgefühl.
Ja.
Ansonsten noch würde ich noch gerne boxenplus.de danken. Die haben über uns berichtet und ein Interview mit uns gemacht.
Ja, dann auch danke an Johannes Passel. Vielen Dank. Auch vielen Dank gilt an die Samira Funk. Selbstverständlich. Vielen Dank für euren Support und wir würden uns freuen, wenn ihr mal mitmachen würdet im Box-Podcast. Ihr seid jederzeit bei uns willkommen. Selbstverständlich. Das gilt wie die Samira auch für Johannes. Also vielen, vielen Dank nochmal. Auch an die Samira, die das Interview ja ermöglicht hat, angefragt hat, das super umgesetzt hat. Also da gibt's ja für mich so im deutschen Boxen so für mich sowieso eine der besten Boxexpertinnen in Deutschland. Wüsste jetzt nicht, wer da großartig besser ist. Das sage ich jetzt halt nicht, weil sie jetzt mit uns das Interview gemacht hat, sondern einfach, es ist einfach mal alleine die Artikel auf boxen.de, wo sie verfasst, oder mal auf ihrer Seite, hat ja auch einen Blog, da kann man sich einmal durchlesen, boxen.de oder Samira Funke mal googeln, da wird man einiges finden. Ja, Hut ab. Auch Johannes Passel macht einen guten Job auf Boxen Plus. Ich glaube, schreibt auch wegen für boxen.de, also sind halt alle alles gute Leute.
Ja. Ja. Gut. Also besucht auch mal deren Seiten, wenn ihr die noch nicht kennt. Das lohnt sich wirklich.
Ja.
Und dann, ich denke, ich glaube, so, wir haben es ja schon angekündigt gehabt, als eine unserer nächsten Folgen wird das Interview mit Öner kommen. Und das steht jetzt auch kurz vor der Aufzeichnung. Also das könnt ihr, da könnt ihr euch in der nächsten Folge auf jeden Fall drauf freuen. Und danach geht's weiter. Wir werden jetzt wieder versuchen, ein bisschen regelmäßiger wieder zu kommen, zu erscheinen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Jawohl, danke. Servus.
Servus.